Gut, aber nichtsdestotrotz werden wir heute uns weiter mit endlichen Automaten beschäftigen. Und also wir werden das Kapitel über endliche Automaten abschließen und dann werden wir uns ein neues Kapitel angucken über kontextfreie Grammatiken. Das ist ein weiterer Formalismus, um Strukturen zu repräsentieren oder um Sprachen zu beschreiben. Und zunächst mal zu den endlichen Automaten. Das ist eine Folie, die haben Sie letztes Mal schon gesehen. Wir haben gesagt, eine Sprache heißt regulär, wenn sie von einem endlichen Automaten akzeptiert wird. Und dann haben wir gefragt, gibt es denn Sprachen, die nicht regulär sind? Und wie kann man nachweisen, dass eine Sprache nicht regulär ist? Und den Begriff hatten wir letztens schon mal, das Werkzeug, was man so als Standardwerkzeug benutzt, um zu zeigen, dass bestimmte Sprachen nicht regulär sind, ist das Pumping-Lemma. Und da haben wir uns letztes Mal auch schon ein Beispiel angeguckt, bei dem Sie die Beweisidee oder überhaupt die Idee der Aussage des Pumping-Lemmas ganz gut sehen können. Also wir haben uns angeguckt, wenn wir annehmen, eine Sprache ist regulär, dann muss es einen endlichen Automaten geben, der die Sprache akzeptiert, also genau die Wörter akzeptiert, die in der Sprache drin liegen. Und hier hatten wir uns ein Beispiel für so einen Automaten angeguckt und haben gesehen, der hat eine feste Anzahl von Zuständen. Also hier sind es 4, allgemein sind es irgendwie eine Zahl Z von Zuständen. Und wenn Sie jetzt ein Wort, ein Eingabewort verarbeiten, das Z oder mehr Buchstaben haben, wie viele Zustände durchlaufen Sie dann? Naja, Sie haben den Startzustand ganz am Anfang. Nach dem Lesen vom ersten Symbol haben Sie einen zweiten Zustand besucht. Nach dem Lesen vom zweiten Symbol haben Sie einen dritten Zustand besucht und so weiter. Das heißt, nach dem Lesen vom n-ten Symbol haben Sie den Startzustand und n weitere Zustände besucht. Und das heißt, wenn das Wort länger ist als die Anzahl der Zustände, dann müssen Sie mindestens einen Zustand doppelt besucht haben. Das heißt, wenn Sie in diesem Automaten als Graphen sich angucken, welchen Weg haben Sie da durchlaufen, haben Sie auf jeden Fall einen Kreis drin. Und dann sehen wir diesen Kreis, den kann ich auch rausschneiden. Dann habe ich ein kürzeres Wort, das auch akzeptiert wird. Oder ich kann den Kreis beliebig oft durchlaufen, dann habe ich halt lauter längere Worte, die auch akzeptiert werden. Und die haben eben eine bestimmte Struktur. Und das ist genau die Beweisidee von dem Pumping-Lemma. Und das hier ist die präzise Aussage von dem Pumping-Lemma, die so ein bisschen schwer zu merken ist. Deshalb empfehle ich Ihnen, merken Sie sich diese Beweisidee. Ein Automat hat irgendeine Anzahl Z von Zuständen und Sie, wenn Sie ein Wort der Länge Z oder mehr verarbeiten, müssen Sie auf jeden Fall einen Kreis durchlaufen und den können Sie rausschneiden oder beliebig oft durchlaufen und kriegen wieder ein Wort, das akzeptiert wird von dem Automaten. Okay, und die präzise Schreibweise von dem Pumping-Lemma ist die folgende. Wir haben ein endliches Alphabet, Sigma, und eine reguläre Sprache L über dem Alphabet. Für jede solche reguläre Sprache L gibt es eine Zahl Z, das ist die Anzahl der Zustände, sodass für jedes Wort X, das in der Sprache drin liegt, das heißt für jedes Wort X, das von dem Automaten akzeptiert wird, und das zusätzlich lang genug sein muss, nämlich die Länge von x soll größer gleich der Anzahl der Zustände sein, gilt, es gibt eine Zerlegung von diesem Wort x in Worte u, v und w. Und das können wir uns vorstellen, wenn wir uns angucken, wie das Wort von dem Automaten verarbeitet wird. Das Wort u ist das Anfangsstück von diesem Pfad, den wir uns angucken, bis wir in einen bestimmten Zustand kommen. Das v ist das Stück, das den Kreis macht. Also so, dass ich nach dem Verarbeiten von dem V wieder in diesem Zustand bin, in dem ich nach dem Verarbeiten von U bin. Und W ist dann das Reststück, das bis zu einem akzeptierenden Zustand laufen muss. Warum akzeptierend? Naja, weil das Wort X in L drin ist. Also es gibt eine Zerlegung von X in Worte U, V und W, so dass X eben gerade das Wort U, V, W ist. Wir wissen, das Anfangsstück U, V hat eine bestimmte Länge höchstens. Das hat die Länge kleiner gleich Z. Das ist nämlich gerade das Stück, nach dem der Kreis zugemacht wird. Der Kreis hier, das V, hat die Länge größer gleich 1. Und ich weiß, ich kann dieses V beliebig oft in das Wort reinfügen und kriege immer ein Wort, das von dem Automaten akzeptiert wird. Das heißt, das in der Sprache L drin liegt. Und für I gleich 0 heißt das, das Wort UW ist in L, für I gleich 1 haben wir das Wort UVW, das ist gerade das X, das ist in L, und für I gleich 2 oder 3 haben wir halt 2 oder 3 Vs dazwischen. Ja. Das kann sein, dass es mehrmals im Kreis gelaufen ist, aber wir werden in dem Beweis uns das so wählen, dass das das erste Mal ist, wo ein Kreis zugemacht wird. Und dann ist es so, dass das V halt genau einen Kreis durchläuft. Okay, und das Pumping-Lemma wollen wir jetzt beweisen. Und die Beweisidee haben wir eben schon gesehen und auch am Ende der letzten Stunde schon uns überlegt. Frage ist, wie kann man das, den Beweis präzise aufschreiben? Okay, also wir nehmen uns eine reguläre Sprache L her. Also sei L eine Sprache, die regulär ist. Was heißt das? Das heißt, es gibt einen Automaten, der die Sprache erkennt. Also das heißt, es gibt einen, nehmen wir uns ruhig einen nicht-deterministischen endlichen Automaten her, aber an der Stelle hätten wir auch DFA schreiben können, wenn Sie mit deterministischen Automaten besser zurechtkommen. Wie war das nochmal? Welche Komponenten hat so ein endlicher Automat? Der hat das Eingabealphabet Sigma, der hat eine Zustandsmenge, der hat eine Überführungsfunktion, der hat einen Startzustand und eine Endzustandsmenge. Und dem Automaten geben wir mal einen Namen, den nennen wir mal A. Und was haben wir? Der Automat soll genau die Sprache L akzeptieren. Das heißt, L soll gerade die Sprache von dem Automaten sein. So, was sagt der Satz hier oben? Also für jede reguläre Sprache gibt es eine Zahl Z, sodass irgendwas gilt. Und die Zahl Z wählen wir jetzt genau als die Anzahl der Zustände. Also sei Z gerade die Anzahl der Zustände von dem Automaten. So, und was wollen wir zeigen? Also für diese Zahl Z soll für jedes Wort X, das in der Sprache ist und das lang genug ist, was gelten. Das heißt, wir müssen uns ein beliebiges Wort X aus der Sprache hernehmen, das lang genug ist und dann zeigen, dass es diese Zerlegung gibt. Also sei x ein Wort in L, das lang genug ist, das heißt, die Länge von x ist größer gleich z und das soll ein beliebiges Wort sein. Okay, was müssen wir zeigen? Wir müssen zeigen, es gibt so eine Zerlegung von x in Worte u, v und w. Die Idee, die wir haben, wir gucken uns an, dass x ist in L, das heißt, das wird von dem Automaten akzeptiert. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit, einen Weg in dem Automaten zu finden, der mit x beschriftet ist und der vom Startzustand aus in einen akzeptierenden Zustand geht. Also, was sagen wir? Sei Q0 ist der Startzustand und wir sagen, Q1 bis Q-Betrag x sollen die Zustände sein, die nacheinander durchlaufen werden. Also sei das die Folge von Zuständen von dem Automaten, die beim Verarbeiten von dem Wort x durchlaufen werden. Sodass x akzeptiert wird. Und was heißt das? Das heißt, wenn ich das ganze x gelesen habe, der letzte Zustand ist ein Endzustand. Also das heißt, der Zustand Q Betrag x ist ein Zustand in unserer Endzustandsmenge. So, wie sieht es jetzt aus, wenn wir uns die Zustände angucken, Q0, Q1 und so weiter, wenn wir uns den Zustand QZ angucken? Also nach dem Lesen des Z-Symbols von x habe ich hier Z plus 1 verschiedene Zustände stehen. habe aber, also nicht verschiedene, sondern ich habe Z+1 Zustände da stehen, ich habe aber nur Z verschiedene, das heißt, da muss einer doppelt vorkommen. Okay, wie schreiben wir das auf? Also wir wissen, Betrag x ist größer gleich z und z ist Betrag von q und deshalb können die Zustände q0, q1 bis qz nicht alle verschieden sein. Einfach weil ich Z+1 Zustände da stehen habe, aber nur Z verschiedene habe. Was heißt es? Ich gucke mir diese Folge an und nehme den ersten Zustand, der doppelt vorkommt. Und ich sage, also was heißt das? Das heißt, es existieren Zahlen k größer gleich 0 und l größer gleich 1. Sodass QK derselbe Zustand ist wie QK+L. Und K+L ist kleiner gleich Z. Also das soll einfach sein, wir gucken hier durch, QK ist ein Zustand und QK+L ist ein Zustand und das ist derselbe. Das ist gerade da, wo der Kreis zugemacht wird. Also gucken wir uns eine Skizze dazu an. Wie sieht es aus? Wir haben hier den Startzustand. Dann verarbeiten wir hier den Teil x1 bis xk. Dann sind wir im Zustand qk. So, dann verarbeiten wir, wie schreibe ich das? Verarbeiten wir xk+1 bis xk+l, dann sind wir in dem Zustand, qk ist dasselbe wie qk+l. Und dann verarbeiten wir den Rest von dem Wort, das ist xk+l+1 bis x, Betrag von x. Und dann sind wir in unserem Zustand q Betrag von x und das ist ein akzeptierender Zustand. Und genau so zerlegen wir das Wort. Das hier soll U sein. Das hier soll V sein. Und das hier soll das Reststück sein. Das ist das W. Und das schreiben wir hier auch noch auf. Also wähle UVW. Wie folgt, U besteht aus den ersten K-Buchstaben von X V besteht aus den nächsten L-Buchstaben von X und W besteht aus dem Rest von X. Ja?
Ich habe kein Problem damit, weil du weißt, das soll ja immer allgemeingültig sein. Aber die Skizze, die wir gemacht haben, ist ja nicht allgemeingültig. Es könnten ja noch mehrere Kreise drin sein.
Ja, das ist bei den Bildern immer so ein bisschen schwer. Was wir hier wirklich nur benutzen, dass QK und QK+L derselbe Zustand ist. Also was wir benutzen ist, dass wir wissen, dass hier ein Kreis ist. Ob hier oder da noch weitere Kreise sind, ist uns egal. Das ist was, was in dieser Skizze vernachlässigt wird. Also das heißt einfach, es gibt irgendeinen Weg, der Rückkreise enthalten darf, aber nicht muss. Ja? Wie ist das? Nach dem Verarbeiten des ersten Symbols bin ich in Q1. Nach dem Verarbeiten des Kartensymbols bin ich in QK. Nach dem Verarbeiten des K+L-Symbols bin ich in QK+L. Und Da verarbeite ich den Rest. Also das passt schon mit dem K plus L, was wir hier haben. Schreiben Sie sich da ruhig nochmal ein Beispiel zu auf, für K gleich 3 und L gleich 2 oder sowas, und dann sehen Sie, dass das passt. Okay, also jetzt haben wir diese Zerlegung gewählt und schreiben uns noch auf, was wir wissen. Also offensichtlich gilt zum einen, das Wort X ist gerade das Wort, das ich aus der Hintereinanderschreibung von UV und W kriege. So haben wir das gerade zerlegt. Was weiß ich noch? Gucken wir uns mal an, was wir hier zeigen wollen. Wir wollen zeigen, dass das Anfangsstück UV die Länge kleiner gleich Z hat. Warum ist das der Fall? Naja, was ist die Länge von dem Stück UV? Das sind K plus L Buchstaben. Und was ist K plus L? K plus L ist kleiner gleich Z. Das heißt, die zweite Bedingung, die wir hier drin stehen haben, ist auch erfüllt. Was ist mit der dritten? Das ist die Länge von dem V. Was wissen wir da? Die Länge von V ist L und L ist größer gleich 1. So, und was wissen wir als viertes? Naja, anhand von dieser Skizze sehen wir direkt, dass wenn ich nur U und dann W verarbeite, komme ich auch in einen Endzustand. Oder wenn ich U und dann beliebig oft das V und dann das W verarbeite, komme ich auch in einen Endzustand. Und da schreiben wir jetzt nicht so viel formalen Kram hin, sondern schreiben einfach anhand der Skizze gilt für alle Zahlen i größer gleich 0. Der Automat A akzeptiert das Eingabewort U V hoch IW. Und das heißt, U V hoch IW ist auch ein Element in der Sprache L. Und damit ist unser Beweis fertig. Wie war das? Gucken wir uns nochmal an, was wir zeigen wollten. Diese Punkte 1, 2, 3 haben wir uns eben schon überlegt. Und der Punkt 4 sagt gerade, für alle i größer gleich 0 gilt, uv hoch iw ist in L. Okay, das heißt, wir haben das Pumping-Lemma fertig bewiesen. Die Frage ist, was soll das? Ich habe vorher gesagt, das ist ein Werkzeug, um zu zeigen, dass bestimmte Sprachen nicht regulär sind. Und das gucken wir uns mal an einem Beispiel. Also wir wollen das Pumping-Lemma benutzen, um für manche Sprachen zu zeigen, dass sie nicht regulär sind. Und das Standardbeispiel, das Sie in jedem Lehrbuch sehen und das Beispiel, das Sie sich merken sollten, ist das folgende: die Sprache L, die aus allen Worten der Form A hoch N, B hoch N besteht, wobei N irgendeine natürliche Zahl ist. Das heißt, alle Worte, die mit A's anfangen und dann B's haben und bei denen die Anzahl der A's dieselbe ist wie die Anzahl der B's. Die Sprache ist nicht regulär. Das heißt, Sie haben keine Chance zu zählen, ob es genauso viele A's wie B's gibt. Und den Beweis gucken wir uns gleich an. Aber erstmal zum Vergleich. Was wir ganz am Anfang von dem Kapitel gesehen hatten, die Sprache A hoch N, B hoch M, wobei N und M verschiedene natürliche Zahlen sind, die ist regulär. Da sagen Sie einfach, das Wort fängt mit A's an und dann kommen nur noch B's. Dafür hat man ganz einfach einen Automaten, der anfangs in so einer Schleife guckt, dass er nur A's liest, und wenn er das erste B liest, geht er in den nächsten Zustand und da darf er nur noch B's lesen und bei allem anderen stürzt er ab. Das war eins von den ersten Beispielen zu einem endlichen Automaten. Aber das Beispiel hier zeigt uns, wenn Sie zählen wollen, dass die Anzahl der B's dieselbe ist wie die Anzahl der A's, haben Sie keine Chance, das mit einem endlichen Automaten hinzukriegen. So, wie beweisen wir das? Naja, wir benutzen das Pumping-Lemma. Also was ist die Behauptung? Die Sprache L aller Worte der Form a hoch n, b hoch n für n aus n ist nicht regulär. Beweis machen wir durch Widerspruch. Das heißt, wir nehmen an, L wäre doch regulär. Und dann gucken wir uns an, was sagt uns das Pumping-Lemma. Das Pumping-Lemma sagt, wenn L regulär ist, dann muss es so eine Zahl z geben, sodass der ganze Rest erfüllt ist. Also, das heißt, gemäß dem Pumping-Lemma gibt es dann eine Zahl z, das ist irgendeine natürliche Zahl. Und jetzt schreiben wir den Rest von dem Pumping-Lemma ab. Das heißt, es gibt eine Zahl z, sodass für alle Worte x, die in der Sprache drin liegen und die lang genug sind, also die Länge größer gleich z haben, für alle solche Worte gilt, es gibt eine Zerlegung in UVW. Also es gibt Worte UVW in AB Stern, sodass die vier Bedingungen erfüllt sind. Die erste ist, x ist gerade das Wort UVW. Die zweite ist, die Länge von dem Stück UV ist kleiner gleich z. Die dritte ist, die Länge von dem V, das gepumpt werden kann, ist größer gleich 1. Und die vierte Bedingung ist, für alle i aus n weiß ich, uv hoch i, w muss auch in der Sprache drin liegen. Also das ist das, was das Pumping-Lemma uns sagt. Und das wollen wir jetzt benutzen, um einen Widerspruch zu konstruieren. Und was machen wir? Also wir wollen einen Widerspruch hinkriegen. Das heißt, was wir machen, wir wählen uns ein geeignetes Wort x, das lang genug ist und bei dem wir garantieren können, egal wie wir das zerlegen, sodass die ersten drei Bedingungen erfüllt sind, wird so sein, dass hier auch ein Wort akzeptiert werden muss, das nicht von der richtigen Form ist. Also das ist die Grundidee. Also wir wählen uns ein geeignetes x, von dem wir dann sehen, wenn wir das aufpumpen, so wie das Pumping-Lemma uns das sagt, kriegen wir mindestens ein Wort auch hingebastelt, das in L liegen muss, das aber nicht zur Definition von dem L passt. Also das schreiben wir uns auf. Und das ist immer, also die Wahl von dem richtigen x, das man sich hier anguckt, das ist das, was man als Beweisidee haben muss. Und das ist netterweise bei ganz vielen Aufgaben, wenn sie zeigen sollen, dass irgendwas nicht regulär ist, dasselbe Wort. Also was der erste Tipp ist, wir wählen x gleich a hoch z, b hoch z. Das ist ein Wort, das in unserer Sprache L drin ist und das lang genug ist. Also klar, x liegt in L und die Länge von x ist 2z, das ist auf jeden Fall größer gleich z. So, jetzt sagt das Pumping-Lemma uns, für dieses Wort, das in L ist und lang genug ist, gibt es so eine Zerlegung. Also seien UVW gemäß Pumping-Lemma gewählt. So dass die Aussagen 1 bis 4 gelten. Und jetzt gucken wir uns an, wie sieht es aus. Also das heißt, x ist UVW. Das Anfangsstück UV ist kurz. Das ist kleiner gleich z. Und was heißt das? Das Anfangsstück hat die Länge kleiner gleich z. Das heißt, das Anfangsstück ist komplett in diesem a hoch z hier drin. Das heißt, das V besteht auch nur aus a's. Also was weiß ich wegen 2? Und wegen der speziellen Form von x gibt es eine Zahl L, sodass das V gerade von der Form a hoch L ist. Warum? Weil UV hier in diesem Anfangsstück a hoch z drin ist. So, und was sagt mir jetzt das Dritte? Die dritte Aussage sagt mir, L ist größer gleich 1. So, und wegen 4 ist UVVW auch in L drin. Aber wie sieht UVVW aus? Na, ich weiß, UVW ist von der Form a hoch z, b hoch z. Und UV besteht nur aus a's. Und hier habe ich noch ein a hoch l dazu geschummelt. Das heißt, das UVVW ist von der Form a hoch z, a hoch l, b hoch z. Und das ist aber nicht in l drin, weil l sagt gerade, die Anzahl der a's ist dieselbe wie die Anzahl der b's. Das heißt, damit haben wir unseren Widerspruch und der Beweis ist fertig. Wenn Sie ins Skript gucken, da ist der Beweis fast genauso wie hier, nur dass ich an der letzten Stelle sage, ich nehme nicht das VV, sondern ich lösche das V ganz raus. Das Pumping-Lemma sagt mir auch, UW ist in L. Und dann gucken wir uns an, wie sieht UW aus. Naja, da haben wir gerade L A's weggelassen. Das ist dann A hoch Z minus L, B hoch Z. Und auch das ist nicht in L. Das heißt, an der Stelle haben Sie einiges an Spielraum, was Sie wie machen können. Und die Hauptidee, die wir hier reingesteckt haben, war wirklich, wie wir das Z wählen. Und das ist, dazu muss man das ein paar Mal geübt haben, um so ein bisschen ein Gespür zu haben. Also man muss ein X wählen, das in der Sprache drin ist und bei dem wir wissen, dass das war das Stück, das wir pumpen, das V, kontrollieren können. Und deshalb haben wir hier halt das A hoch Z, B hoch Z gewählt. Und wie gesagt, bei ganz vielen Beispielen ist es so, dass A hoch Z, B hoch Z genau das Richtige ist für uns. Und manchmal ist es anders und das gucken wir uns im nächsten Beispiel an. Also das war die Folie, auf der steht, diese Sprache a hoch n, b hoch n ist nicht regulär. Und als nächstes gucken wir uns ein Beispiel an, wo der Beweis, naja, so ähnlich geht, aber ein bisschen anders. Ja? Nee, das Z können Sie sich nicht selber suchen. Also das X haben wir hier die Möglichkeit, uns das selber zu wählen. Aber das Z, also gucken wir uns die Aussage von dem Pumping-Lemma an, das sagt, für jede reguläre Sprache L gibt es eine Zahl Z. Aber das heißt, die Zahl Z kann irgendwie besonders sein. Die darf ich mir nicht selber suchen. Und wenn Sie sich vorstellen, die Beweisidee davon, für jede reguläre Sprache gibt es einen endlichen Automaten, der die Sprache erkennt und der hat eine gewisse Anzahl von Zuständen, aber Sie können nicht sagen, der soll 5 Zustände haben. Es kann sein, dass es einen gibt, der 50 Zustände hat, aber keinen, der 5 Zustände hat. Das heißt, das Z, das müssen wir wirklich hier allgemein sagen, laut Pumping-Lemma gibt es ein Z. Wir wissen nicht, wie es aussieht, aber mit dem können wir weiterarbeiten. Und dann sagt das Pumping-Lemma, für jedes Wort X soll irgendwas gelten und jetzt wählen wir uns halt ein bösartiges Wort X und zeigen, dafür gilt es aber nicht. Ja?
Warum sind es denn Worte, die keine Streifen haben, nicht regulär? Also wenn ich jetzt einfach nur einen Automaten habe, der vom Startzustand eine Kante zum Endzustand hat und das war's.
Das ist. Genau, und das ist eine reguläre Sprache, weil sie einen endlichen Automaten dafür haben. Also, was war die... Also gucken wir uns den Automaten an. Das war Ihr Beispiel, wir haben einen Startzustand. Wir können einmal den Buchstaben A lesen, dann gehen wir in den Endzustand. Und wenn wir jetzt weiterlesen, stürzen wir ab. Also sagen wir, das ist unser Automat. Und die Sprache von dem Automaten ist... Er akzeptiert genau ein Wort, und zwar, dass das aus dem einen Buchstaben besteht. Und Sie fragen, warum das jetzt kein Widerspruch zu dem ist, was in dem Pumping-Lemma steht. Okay, hier steht für jede reguläre Sprache L, das ist jetzt unser L, gibt es eine Zahl Z. Z ist die Anzahl der Zustände, sodass für jedes Wort der Länge größer gleich Z, das akzeptiert wird, irgendwas gilt. Das heißt, wir haben hier bei Ihrer Sprache, was haben wir da? Z ist die Anzahl der Zustände, ist 2. Das Pumping-Lemma sagt Ihnen was aus für Worte, die in der Sprache liegen und die Länge größer gleich 2 haben. Haben wir hier nicht. Das heißt, wenn es gar kein lang genuges Wort gibt, das akzeptiert wird, dann können Sie auch keine Schleifen reinpumpen. Ja? Anzahl der Zustände, also Zustandsmenge ist eine lichtleere Menge, das heißt Z kann nicht 0 sein, aber es ist auch so, dass wir die natürlichen Zahlen definiert hatten, als was das mit 0 anfängt. Das hatten wir ganz am Anfang vom Semester, also für uns hier ist die 0 eine natürliche Zahl. Aber das Z ist auf jeden Fall größer gleich 1, weil es mindestens einen Zustand gibt. Okay, gucken wir uns noch ein Beispiel an. Also wir haben hier noch eine Sprache, diesmal über einem Alphabet, das nur einen Buchstaben enthält, nämlich nur A's. Und die Sprache aller Worte über diesem Alphabet, deren Länge eine Primzahl ist. Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch 1 und durch sich selber teilbar ist. Und wir wollen jetzt praktisch zählen, wie lang sind die Worte und wenn die Länge eine Primzahl ist, dann soll das in der Sprache drin sein und wenn nicht, dann nicht. Und was ich hier behaupte, ist, die Sprache ist nicht regulär. Und auch das wollen wir beweisen, indem wir das Pumping-Lemma benutzen. Und gucken wir uns das mal an. Also was ist jetzt unsere Behauptung? Die Sprache L, die aus allen Worten über dem Alphabet, das nur aus dem A besteht, aus allen Worten W besteht, für die gilt, die Länge von W ist eine Primzahl. Die Sprache ist nicht regulär. Das wollen wir beweisen. Und der Anfang vom Beweis, den können wir einfach abschreiben von dem Beweis, den wir eben gemacht haben, beweisen wir durch Widerspruch. Angenommen, L wäre doch regulär. Gemäß Pumping-Lemma gibt es dann so eine Zahl Z. das die Anzahl der Zustände für den Automaten angibt, sodass für jedes Wort x, das in L drin ist und das lang genug ist, das Folgende gilt. Ich kann das Wort zerlegen. Jetzt haben wir hier nicht das Alphabet AB, sondern nur das Alphabet A. Ich kann das zerlegen in Stücke UV und W, sodass die Länge von UV kleiner gleich Z ist, die Länge von V größer gleich 1 und ich hier pumpen kann. So, jetzt müssen wir uns angucken, welches x wählen wir jetzt. Wir wollen uns ein Wort wählen, das lang genug ist und dessen Länge eine Primzahl ist. Also ein Wort, das lang genug ist und das in L drin ist. Das heißt, was wir hier machen, wir sagen, sei P eine Primzahl mit P größer gleich Z und wir wählen X gerade das Wort, das aus P vielen A's besteht. Das heißt, X ist das Wort A hoch P. So, was weiß ich? X ist in L, weil L gerade alle Worte enthält, die Primzahllänge haben. Und die Länge von x ist p und das ist größer gleich z. Und jetzt wählen wir uv und w gemäß Pumping-Lemma, sodass diese vier Sachen gelten. So, und jetzt gucken wir uns mal an, wie das aussieht. So, wegen 2, naja, das, damit es nicht ganz so ein Durcheinander gibt, gucken wir uns das an. Also wegen 2, 3 und x gleich a hoch p gibt es eine Zahl L, größer gleich 1, sodass V von der Form A hoch L ist. Und, was weiß ich noch, L ist kleiner gleich Z. Warum ist L kleiner gleich Z? Weil die Länge von UV kleiner gleich Z ist. L ist größer gleich 1, weil die Länge von V größer gleich 1 ist. Und das ist das, was wir wählen. Und wegen 4 gilt für alle natürlichen Zahlen i, dass uv hoch iw ein Wort in L ist. Was heißt das? Das heißt, die Länge von uv hoch iw ist eine Primzahl. Was ist die Länge von uv hoch iw? Sagen wir, für alle i größer gleich 1. Die Länge hier ist die Länge von uvw. Das ist uvw hat die Länge p. Plus das v i mal, also p plus i mal l. Und das sieht doch irgendwie komisch aus, dass wenn ich eine Primzahl habe und dann beliebig oft L drauf addiere, dass das auch eine Primzahl sein soll. Was wir uns jetzt wählen, ist ein I, das wir geschickt wählen, sodass wir zeigen können, die Zahl P plus I mal L ist keine Primzahl. Und dazu schreiben wir uns das nochmal anders auf. Was ist das hier? Die Länge von UV hoch IW. Das ist die Länge von UW plus I mal die Länge von V. Und ich will das I jetzt so wählen, dass diese Summe hier eine zusammengesetzte Zahl ist. Und ich wähle das i einfach so, dass das i gleich Betrag von uw ist. Also insbesondere für i gleich Betrag uw gilt die Länge von uv hoch iw ist Betrag uw plus i mal Betrag von v ist Betrag uw plus Betrag uw mal Betrag v. Jetzt kann ich das Betrag uw ausklammern. Das ist Betrag uw mal 1 plus Betrag von v. Ja? Da haben Sie recht, das ist p plus i minus 1 mal l. Aber an der Stelle stimmt's, da haben wir das v ja nicht nochmal mitgezählt. Vielen Dank. Das hier soll eine Primzahl sein. Also hier steht uv hoch iw ist in l, das heißt, das Ding ist eine Primzahl. Kann das sein? Eine Primzahl ist eine Zahl, die nur durch 1 und durch sich selbst teilbar ist. Die Zahl haben wir hier als zusammengesetzte Zahl geschrieben. Die Länge hiervon ist größer gleich 2, da die Länge von v größer gleich 1 ist. Was ist die Länge hiervon? Wir wollen zeigen, dass auch das größer gleich 2 ist. Also was ist die Länge von uw? Wir wollen zeigen, dass die groß genug ist, also nicht 0 und nicht 1. So, Betrag uw ist größer gleich 1. Und da muss ich nachgucken, was wir da geschickterweise machen. Genau, wir gucken uns das Endstück an. Das ist größer gleich Betrag von w, das ist klar. So, Betrag von w ist Betrag von x minus Betrag von uv, weil x gerade das Wort uvw ist. So, was weiß ich? Betrag von x ist p minus Betrag uv. So, und was weiß ich, was Betrag uv ist? Ich weiß, Betrag uv ist kleiner gleich z. Das ist die Bedingung 2, die wir da haben. Das heißt, hier ziehe ich was ab, was kleiner gleich z ist. Das heißt, die Zahl ist größer gleich p minus z. Und das wollen wir haben, dass das größer gleich 2 ist. Und um das hinzukriegen, müssen wir uns nochmal angucken, wie wir das p wählen. Hier oben habe ich nur gesagt, sei p eine Primzahl, die groß genug ist. Und ich sage hier einfach, p soll größer gleich z plus 2 sein. Und dann weiß ich hier, also warum ist das so? Weil p größer gleich z plus 2 ist, ist p minus z größer gleich 2. Und naja, somit kann die Länge von uv hoch iw keine Primzahl sein. Und damit haben wir unseren Widerspruch. Das heißt, da sehen Sie, bei der Wahl von dem Wort x, das wir uns angucken, müssen wir vielleicht, wenn wir den Beweis fast fertig haben, nochmal zurückgehen und das nochmal anpassen und uns dann nochmal angucken, dass der Rest stimmt. Und auch hier ist das so ein bisschen das Kunststück, dass man das richtige x hier wählt. Und wie gesagt, in den meisten Übungsaufgaben oder Klausuraufgaben ist das Beispiel, das wir als erstes gemacht haben mit dem a hoch z, b hoch z, fast genau das Richtige. Manchmal ist sowas auch ganz gut. Und auf dem Übungsblatt, das Sie heute bekommen, sind Aufgaben drauf, wo Sie beide Varianten mal so benutzen können. Und wir machen jetzt als erstes mal 5 Minuten Pause. Okay, wir haben 2 Beispiele gesehen, wie man das Pumping-Lemma benutzen kann. Es gibt jede Menge andere Beispiele, die Sie in Lehrbüchern auch finden können, die alle nach einem sehr ähnlichen Schema vorgehen. Also zum Beispiel die Sprache aller Worte der Form a hoch n, b hoch m, wobei die Anzahl der a's kleiner gleich der Anzahl der b's ist. Auch diese Sprache ist nicht regulär. Die können Sie fast mit demselben Beweis dann zeigen, dass die nicht regulär ist, wie wir es auch bei a hoch n, b hoch n gemacht hatten. Dann die Sprache aller Worte, die so eine Verdopplung sind, also Worte der Form WW, wobei W ein beliebiges Wort ist, auch das ist nicht regulär. Und das können Sie auch mit dem Pumping-Lemma zeigen. Die Sprache aller Worte, die Palindrome sind, ist nicht regulär, auch da können Sie das Pumping-Lemma benutzen. Oder auch die Menge aller Worte, deren Länge eine Quadratzahl ist, das können Sie ähnlich beweisen wie das mit den Primzahlen, was wir eben gemacht hatten. Also auch da können Sie zeigen, das ist nicht regulär. Und probieren Sie das ruhig mal als Vorbereitung für die Klausur oder einfach für sich selber zum Üben, für eine von den Sprachen zu zeigen, dass es nicht regulär ist. Und es wird, wenn Sie sich die Klausuren aus den letzten Jahren angucken, zum Thema Automaten wird auf jeden Fall eine Potenzmengenkonstruktion vorkommen. Es wird auf jeden Fall das Pumping-Lemma vorkommen. Wir hatten es bis jetzt immer so gemacht, dass wir Ihnen die genaue Aussage vom Pumping-Lemma nochmal in die Klausuraufgabe mit reingeschrieben haben, weil ich da nicht erwarte, dass Sie im Eifer des Gefechts die gesamte Aussage von dem Pumping-Lemma vielleicht parat haben. Das heißt, das Pumping-Lemma wird da nochmal stehen, aber anwenden können müssen Sie es dann halt selber. Und dafür ist ganz gut, da ein paar Beweise auch geübt zu haben. Das ist meistens eine Aufgabe, die, wenn Sie die Beweise, die wir gemacht haben, können und verstanden haben, ist die ganz leicht, weil Sie nicht so viel anderes machen müssen als das, was wir geübt haben. Wenn Sie es nicht können, haben Sie dann keine Chance, die Aufgabe zu machen. Aber das ist was, wo Sie mit relativ wenig Aufwand sich viele Punkte abholen können. Okay, was gucken wir als nächstes an? Reguläre Ausdrücke. Kennen Sie vielleicht schon aus anderen Veranstaltungen oder einfach, weil man das so kennt. Das ist eine sehr kompakte Art, um bestimmte Sprachen oder Mengen von Worten zu bezeichnen. Und zwar Worte, die nach einem gewissen Muster aufgebaut sind. Und hier haben wir ein Beispiel für so einen regulären Ausdruck. Das ist das, was hier unten steht. Das sagt, wir haben A's oder B's, also der senkrechte Strich steht für oder. Wir haben A's oder B's und zwar beliebig viele, das ist der Stern hier oben. Also wir haben erst beliebig viele A's oder B's, dann haben wir ein A und danach haben wir nochmal ein A oder ein B. Das heißt, die Sprache, die von diesem Ausdruck hier beschrieben wird, ist die Menge aller Worte über dem Alphabet AB, deren vorletzter Buchstabe ein A ist. Und reguläre Ausdrücke sind genau nach diesem Prinzip aufgebaut. Wir können also Dinge hintereinander hängen, das ist Konkatenieren. Wir können Sachen verodern, das ist dieser senkrechte Strich. Und wir haben so einen Sternoperator, der als Klini-Stern meistens bezeichnet wird, der sagt, ein Wort nach einem bestimmten Muster darf beliebig oft auftauchen. Also 0 oder 1 oder 2 oder wie oft auch immer. Okay, und präzise definiert sind die regulären Ausdrücke folgendermaßen. Also Sigma soll ein endliches Alphabet sein. Und die Menge aller regulären Ausdrücke über dem Alphabet ist wie folgt definiert. Das machen wir rekursiv, das heißt, wir haben Basisregeln, die uns sagen, welche elementaren Dinge reguläre Ausdrücke sind. Und zwar sagen wir, für jeden Buchstaben A im Alphabet ist A ein regulärer Ausdruck. Über dem Alphabet Sigma. Und was wir uns noch spendieren, wir spendieren uns ein Symbol für das leere Wort. Also Epsilon ist ein regulärer Ausdruck über dem Alphabet Sigma. Und wir spendieren uns ein Symbol für die leere Menge. Also die leere Menge ist auch ein regulärer Ausdruck über Sigma. Reguläre Ausdrücke beschreiben uns Sprachen, Die Idee ist, das Symbol soll uns die Sprache beschreiben, die aus keinem Wort besteht. Das Symbol soll uns die Sprache beschreiben, die nur aus dem leeren Wort besteht. Und so ein A soll uns die Sprache beschreiben, die nur aus dem Wort besteht, das nur aus dem Buchstaben A besteht. Und dann haben wir rekursive Regeln, die uns sagen, wie wir aus regulären Ausdrücken neue zusammenbasteln können. Und da haben wir zwei Stück, beziehungsweise drei. Die eine sagt, ist R ein regulärer Ausdruck? Über dem Alphabet Sigma, so ist auch R mit einem Sternchen obendran ein regulärer Ausdruck. Und eine zweite Regel, die sagt, sind R und S reguläre Ausdrücke. Über dem Alphabet Sigma, so sind auch, Klammer auf, R mal S und Klammer auf, R oder S reguläre Ausdrücke. Okay. So, und die Semantik von regulären Ausdrücken, die Idee haben wir schon im Kopf. Jeder reguläre Ausdruck soll uns eine Sprache beschreiben, nämlich die Sprache aller Worte, die nach dem Muster aufgebaut sind, das der reguläre Ausdruck uns gibt. Und das ist präzise definiert folgendermaßen. Also Sigma ist wieder ein endliches Alphabet. Jeder reguläre Ausdruck R beschreibt oder definiert eine Sprache. Die nennen wir L von R. Das ist eine Menge von Worten über dem Alphabet Sigma. Und die haben wir rekursiv folgendermaßen definiert. Also was sagen wir? L von A ist die Sprache, die nur aus dem Wort A besteht. Und zwar für alle A aus Sigma. L von dem Symbol Epsilon. Wir hatten hier gesagt, Epsilon ist ein regulärer Ausdruck. Der beschreibt die Sprache, die nur aus dem leeren Wort besteht. Dann haben wir gesagt, die leere Menge als Symbol ist ein regulärer Ausdruck. Der beschreibt die Sprache, die aus der leeren Menge besteht. Und dann sagen wir, welchen Ausdruck beschreibt das R-Stern? Also ist R ein regulärer Ausdruck. So ist die Sprache, die von R Stern beschrieben wird, per Definition, die Menge aller Worte, die sich so zerlegen lassen, dass sie aus lauter Teilworten bestehen, die zu R passen. Und zwar können wir da beliebig viele solche Teilworte nehmen, 0, 1, 2, 3 und so weiter. Und für 0, also das leere Wort passt dazu, das tun wir mal explizit hier rein. Und wir sagen, die Menge aller Worte W1 bis WK in Sigma-Stern, für die gilt, K ist größer gleich 1. Und W1 bis WK sind alles Worte, die zu R passen. Also das heißt, das W1 kann durchaus ein Wort größerer Länge sein. Das ist nicht ein einzelner Buchstabe, sondern das kann ruhig ein Wort sein. Und zwar muss W1 ein Wort sein, das zu R passt, W2 muss eins sein, das zu R passt und so weiter. So, und die restlichen beiden hier können wir auch definieren, sind R und S reguläre Ausdrücke. So ist L von R mal S, also Klammer auf, R mal S, Klammer zu, ist ein regulärer Ausdruck. Aus welchen Worten besteht der? Aus Worten, die ich zerlegen kann in U und W. Für die gilt, U ist ein Wort, das zu R passt und S ist, und W ist eins, das zu S passt. Das heißt, U ist in L von R und W ist in L von S. Und L von R oder S sind Worte, die zu R passen oder zu S passen. Das heißt, das ist einfach die Vereinigung der Sprache, die von R definiert ist, mit der Sprache, die von S definiert ist. Also das ist L von R vereinigt mit L von S. Und wir werden gleich auch eine ganze Menge von Beispielen sehen noch für reguläre Sprachen, die wir hier definieren. Wenn wir das Beispiel im Kopf haben, das ich ganz am Anfang gemacht hatte, da haben wir keine solche Punkte hingeschrieben und auch keine Klammern drum gemacht. Und das ist hier eine Schreibweise, die wir uns spendieren werden, damit wir die regulären Ausdrücke ein bisschen leichter hinschreiben können. Also zur vereinfachten Schreibweise und besseren Lesbarkeit spendieren wir uns ein paar Konventionen. Den Punkt bei der Konkatenation darf ich weglassen. Also statt Klammer auf R mal S Klammer zu kann ich auch einfach RS schreiben. Bei Ketten von gleichartigen Operationen darf ich Klammern weglassen. Das heißt, wenn ich schreiben will R1 oder R2 oder R3 oder R4, dann sagen wir dürfen das einfach so hinschreiben, obwohl wir nach der formalen Definition hier immer nur so Zweierpäckchen machen dürften und Klammern drumherum setzen. Aber das ist was, was irgendwie nicht mehr schön zu lesen ist, deshalb spendieren wir uns das, dass wir die Klammern weglassen dürfen. Und genauso werden wir das auch machen bei der Konkatenation, dass ich statt Klammer auf R1 mal R2 Klammer zu mal R3 Klammer zu mal R4 Klammer zu mit den entsprechenden Klammern auf ganz links einfach das als Kette hier hinschreibe, Klammer auf R1, R2, R3, R4 Klammer zu. So, und dann führen wir auch Präzedenzregeln ein, damit wir uns Klammerungen sparen können. Und zwar sagen wir, der Stern bindet stärker als die Konkatenation und die Konkatenation bindet stärker als die Veroderung hier. Also können wir uns irgendwie merken, Punkt vor Strichrechnung und ein Stern ist noch besser als ein Punkt. Äußere Klammern, die einen regulären Ausdruck umschließen, dürfen wir weglassen, wenn wir wollen. Und wenn wir unbedingt wollen, um das Ganze besser lesbar zu machen, dürfen wir auch ein paar zusätzliche Klammern einführen. Und wenn wir uns das als Beispiel angucken, also wir werden sowas hier schreiben, A oder B, C Stern. Und was heißt das? Der Stern bindet das C. Und das heißt, formal haben wir hier einen C Stern und das konkateniert mit B. Und das Ganze verodert mit dem A. Das heißt, das wäre hier das formal Korrekte für das, was wir hier oben einfach so hinschreiben. Welche Sprache wird davon beschrieben? Also was ist die Sprache, die von diesem regulären Ausdruck beschrieben wird? Welche Worte passen dazu? Also was ist die Sprache von dem Ausdruck A oder BC Stern? Na, wenn wir uns das nach der formalen Semantik angucken, das ist L von A vereinigt mit L von BC Stern. L von A ist nur das Wort A und sonst nichts. Und welche Worte passen zu BC Stern? Na, Worte, die mit einem B anfangen und danach nur noch Cs haben. Das heißt, das ist vereinigt mit der Menge aller Worte W über dem Alphabet B und C, für die gilt der erste Buchstabe von W ist ein B und alle weiteren Buchstaben von W sind Cs. Und insbesondere muss es keine weiteren geben, das heißt, B alleine ist auch ein Wort, das da drin liegt. Warum? Der Stern sagt, dass C muss 0 oder 1 oder 2 oder 3 oder wie oft auch immer mal vorkommen. Okay, gucken wir uns noch ein Beispiel an. L von A oder B Stern. Das A oder B sagt, ich darf ein A oder B haben und das beliebig oft. Das heißt, der Ausdruck A oder B Stern beschreibt uns gerade die Menge aller Worte über dem Alphabet AB. Und dann machen wir das ganze Spiel mal umgekehrt. Die Menge aller Worte über dem Alphabet ABC, in denen ABB als Teilwort vorkommt. Also wir wollen die Menge aller Worte beschreiben, in denen irgendwo ABB drin steht. Und davor und danach beliebig viele A's, B's oder C's. Und welchen regulären Ausdruck nehmen wir da? Ich sage ganz am Anfang, darf ich A's oder B's oder C's haben, und zwar beliebig viele. Dann will ich A, B und B haben und danach darf ich wieder beliebig viele A's, B's oder C's haben. Und das beschreibt uns gerade die Menge aller Worte, die A, B, B als Teilwort haben. Okay, und dann gucken wir uns noch ein Beispiel an. Die Menge aller Worte über dem Alphabet ABC, deren letzter oder vorletzter Buchstabe ein A ist. Also wir wollen sagen, der letzte oder der vorletzte Buchstabe ist ein A. Und davor darf alles Mögliche stehen. Auch das können wir uns wieder hinschreiben, dass wir sagen, wir haben A oder B oder C. Und zwar beliebig viele. Und dann will ich den Buchstaben A haben und ich will dafür sorgen, dass das der letzte oder der vorletzte ist. Um zu sagen, dass es der letzte ist, kann ich hier sagen, danach kommt das leere Wort. Oder es kommt danach noch ein einzelner Buchstabe aus unserem Alphabet, also ein A oder ein B oder ein C. Also das ist eine Möglichkeit, einen regulären Ausdruck dafür hinzuschreiben. Haben Sie eine andere Möglichkeit im Kopf für dieselbe Sprache? Ja? Also sagen wir alternativ, sagen Sie A oder B oder C, beliebig viele und jetzt ein A. Und was wollten Sie? B oder C? Genau, also hier einen Stern machen. Also Epsilon oder B oder C. Das ist Ihr Vorschlag? Also gucken wir uns an, wir haben hier irgendein Wort, das mit irgendwas anfängt. Der vorletzte ist ein A. Und dann, was haben wir für Möglichkeiten? Also, dass der letzte ein A ist, haben wir hier abgedeckt, wenn wir das Epsilon nehmen. Dass der vorletzte ein A ist und ich dahinter ein B habe, haben wir damit abgedeckt. Oder dass ich ein C habe, haben wir auch damit abgedeckt. Und dass ich ein A habe, naja, dann kann ich den Kram hier mit dem hier vorne erzeugen und nehme mir einfach das letzte A hier hin. Also das passt auch. Und eine Möglichkeit, die mir noch einfällt, wäre, dass wir das Epsilon hier vermeiden wollen. Dass wir das ähnlich aufschreiben, wie es in dem Text da oben steht, der ein letzter oder vorletzter Buchstabe in A ist. Dass wir sagen, wir haben A oder B oder C, beliebig viele, und als letzter Buchstabe in A und dann ist fertig. Oder aber wir haben A oder B oder C, beliebig viele, und dann haben wir ein A und dann haben wir nochmal ein A oder B oder C. Also das wäre jetzt der reguläre Ausdruck, der sich genau an dem Text, den wir da oben haben. Dass wir sagen, der letzte Buchstabe ist ein A oder der vorletzte Buchstabe ist ein A. Und naja, alle drei Lösungen, die wir hier stehen haben und welche Ihnen auch immer einfällt, die sind alle gleich gut. Naja, wenn wir das Ganze algorithmisch machen wollen, dann ist es vielleicht ganz praktisch, möglichst kurze oder möglichst wenig komplizierte Ausdrücke sich zu basteln. Also wenn Sie sowas parsen wollen, ist der hier nicht mehr so gut wie der, den wir hier gebaut haben. Okay, dann gucken wir uns noch ein Beispiel an, das vielleicht von der Form ist, wie Sie es beim Programmieren irgendwann mal benutzen werden. Also wenn wir einen regulären Ausdruck basteln wollen, der uns Telefonnummern beschreibt. Und zwar Telefonnummer der Form, wir haben eine Vorwahl, dann einen Schrägstrich und dann die Nummer. Und was will ich haben? Vorwahl und Nummer sollen aus den Ziffern 0 bis 9 bestehen. Die sollen jeweils nicht leer sein. Und die Vorwahl soll mit einer 0 anfangen. Also das sind die Bedingungen, die wir haben. Vorwahl und Nummer sind nicht leere Ziffernfolgen. Und Vorwahl soll mit 0 beginnen und Nummer soll nicht mit 0 beginnen. Wie können wir einen regulären Ausdruck aufbauen, der genau solche Telefonnummern uns akzeptiert, die die Regeln, die wir hier aufgelistet haben, erfüllen? Also wie kriegen wir die Vorwahl hin? Vorwahl soll eine nicht leere Ziffernfolge sein, die mit einer 0 beginnt. Also da kann ich sagen, ich will eine 0 haben. Damit habe ich schon mal dafür gesorgt, dass es mit dem richtigen Zeichen beginnt und nicht leer ist. Und jetzt haben wir noch eine Ziffernfolge. Das heißt eine Folge von Ziffern, die jeweils 0, 1 bis 9 sind. Das heißt, was ich hier schreiben würde, 0 oder 1 oder und so weiter oder 9, Klammer zu, und davon beliebig viele. Das ist die Frage, wie wir den Text auslegen. Wir haben gesagt, Vorwahl muss mit einer 0 beginnen, aber wir haben nicht gesagt, genau eine 0 am Anfang. Also, ich meine, wenn Sie so ausländische Telefonnummern, da haben Sie dann 0049 irgendwas. Also das ist, kommt drauf an, wie Sie es hier spezifiziert haben. Das würde ich so lesen. Es muss auf jeden Fall eine 0 da sein und danach ist uns egal. Also Sie können nachfragen. Es ist so, dass ich oder meine Mitarbeiter und auch Tutoren da sein werden. Es wird so sein, dass ich oder die Mitarbeiter antworten, damit sie da auch eine verbindliche Antwort haben. Und wenn das im Eifer des Gefechts Ihnen zu lange dauern sollte, bis dann jemand kommt, schreiben Sie rein, ich lege hier die Aufgabenstellung folgendermaßen aus. Und solange das eine Annahme ist, die nicht im Aufgabentext explizit ausgeschlossen wurde, ist das auch in Ordnung, das so zu machen. Aber wir geben uns bei der Klausur auch immer sehr viel Mühe, den Text so zu formulieren, dass man hoffentlich nicht viel missverstehen kann oder dass hoffentlich nicht viel unklar bleibt. Aber das ist manchmal, mag man es halt selber nicht mehr, weil man weiß, was man meint. Okay, also das ist die Vorwahl, dann wollen wir einen Schrägstrich haben und jetzt wollen wir eine Nummer haben die nicht leer ist und die aber nicht mit einer 0 beginnt. Das heißt, ich will als erstes eins von den Zeichen 1, 2 bis 9 haben und danach irgendeine beliebige Ziffernfolge. Das heißt danach 0, 1, 2 bis 9 Stern. Und das ist, glaube ich, genau dasselbe wie das, was auf der Folie steht. So, jetzt gucken wir uns das nochmal andersrum an. Ich habe Ihnen hier einen regulären Ausdruck angegeben, der relativ kompliziert aussieht. Und die Frage ist, welche Worte gehören zu der davon definierten Sprache? Und hier sind drei angegeben und zu jedem davon ist die Frage, welches gehört dazu und welches nicht. Und wenn wir so einen Ausdruck haben, das ist am besten, wenn man sich den erstmal vorliest sozusagen. Dass ich weiß, okay, am Anfang kann ich 069 Schrägstrich haben, also die Vorwahl von Frankfurt, oder aber das leere Wort, das heißt die Vorwahl kann ich hier weglassen. Danach habe ich die Ziffernfolge 798. Das ist, glaube ich, so, dass alle Telefonnummern von der Goethe-Uni mit 798 anfangen. So, dann kann ich so ein Minuszeichen schreiben oder aber das weglassen. Und dann kann ich danach die 0 schreiben oder eine von den Ziffern 1 bis 9 und danach noch eine beliebige Ziffernfolge. So, und jetzt gucken wir uns die drei Worte an. Wie ist das mit 069 Schrägstrich? Das kriege ich hiermit gematcht. Die 798 kriege ich damit gematcht. Das Minuszeichen hiermit und dann die 0. Das heißt, das erste hier ist ein Wort, das zu der Sprache dazugehört. Wie sieht es mit dem zweiten aus? Ja? Genau. Also um die 0 hier hinzukriegen, muss ich die hier nehmen und danach kommt aber nichts mehr. Danach muss das Wort dann fertig sein. Das heißt, das zweite hier passt nicht zu dem regulären Ausdruck. Das heißt, das liegt nicht in der Sprache, die davon definiert wird. Und wie sieht es mit der dritten aus? 7980. Ja? Genau. Genau, also das 7980 ist wieder ein Wort, das zu dem regulären Ausdruck passt. Das heißt, das liegt in der Sprache drin. So eine ähnliche Aufgabe haben wir auf dem Übungsblatt und die wird es auch in der Klausur geben, dass Sie irgendeinen regulären Ausdruck angegeben bekommen und für ein paar Worte sagen, ob die drin liegen oder nicht. Und das ist, glaube ich, was Sie ganz leicht können, wenn Sie das 2-3 Mal geübt haben. Das wäre also auch schade, wenn Sie sich die Punkte da nicht abholen. Ja, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Arten von Sprachen können durch reguläre Ausdrücke beschrieben werden? Allein vom Namen her wird man mal vermuten, regulärer Ausdruck beschreibt reguläre Sprachen. Und es ist tatsächlich so, dass reguläre Ausdrücke genau die regulären Sprachen beschreiben können. Also genau die Sprachen, die ich durch endliche Automaten akzeptieren kann. Und in der Veranstaltung GL2, also Theoretische Informatik 2, werden wir uns auch angucken, warum das so ist. Eine Richtung ist relativ leicht. Wenn Sie einen regulären Ausdruck haben, können Sie dazu relativ leichten endlichen Automaten angeben, der genau die Sprache erkennt. Und das ist was wir auf dem Übungsblatt auch haben, dass wir irgendwie einen regulären Ausdruck angeben und sagen, bauen Sie mal einen endlichen Automaten dazu. Und das ist einfach, dass man den Ausdruck von vorne nach hinten liest und sich nicht deterministischen Automaten baut. Und das geht fast direkt. Also dass wir bei einem Automaten hierfür sagen würden, okay, die 0 will ich als erstes lesen, dann habe ich so eine eine Möglichkeit, beliebig viele Zeichen davon zu lesen und dann halt einen Querstrich. Also dafür können Sie ganz leicht einen Automaten bauen. Und das geht bei jeder anderen regulären Sprache auch so. Also bei jeder Sprache, die durch einen regulären Ausdruck gegeben ist. Umgekehrt können Sie für jeden Automaten auch einen regulären Ausdruck basteln, der dasselbe tut. Das ist ein bisschen komplizierter, das werden wir uns in der GL2-Veranstaltung dann genau angucken. Sondern als Ausblick auch für die GL2-Veranstaltung, was haben wir für Kalküle zum Beschreiben von regulären Sprachen kennengelernt bis jetzt? Wir haben die deterministischen endlichen Automaten, wir haben die nicht-deterministischen endlichen Automaten, wir haben gesehen, die können dasselbe mittels der Potenzmengenkonstruktion. Wir haben die regulären Ausdrücke und da habe ich gerade behauptet, die können auch dasselbe. Und es gibt noch einen anderen Formalismus, der nennt sich reguläre Grammatiken. Das ist ein Formalismus, wo man durch Ersetzen, also durch so ein Ersetzungssystem, sich eine Sprache erzeugen kann. Und im nächsten Kapitel gucken wir uns kontextfreie Grammatiken an. Das sind Grammatiken, die ein bisschen mächtiger sind als reguläre Grammatiken. Aber das Prinzip von den regulären Grammatiken, die wir dann auch in der GL2 uns genauer angucken werden, ist ein ähnliches wie das Prinzip bei den kontextfreien Grammatiken, die wir jetzt uns gleich angucken werden. Okay, es gibt so ein paar typische Fragestellungen, wenn man einen endlichen Automaten bekommt oder eine reguläre Sprache. Also sagen wir, endlichen Automaten. Gegeben sei ein deterministischer oder nicht deterministischer endlicher Automat A. Wie kann ich herausfinden, ob der überhaupt irgendein Wort akzeptiert? Das heißt, ich will herausfinden, ob die Sprache, die von dem Automaten akzeptiert wird, nicht leer ist. Wie kann ich das machen? Und das war was wir in dem Flussüberquerungsproblem in dem allerersten Kapitel zum Beispiel wissen wollten. Gibt es eine Möglichkeit, diesen Fluss so zu überqueren, damit mit Ziege, Kohlkopf und Wolf so zu überqueren, dass alle heil an dem anderen Ufer ankommen? Also wenn ich Ihnen endlich einen Automaten hinmal und Sie frage, gibt es ein Wort, das von dem akzeptiert wird? Was machen Sie da? Ja? Genau, Sie gucken, ob es einen Weg gibt, der im Startzustand anfängt und zu einem akzeptierenden Zustand führt. Und damit haben Sie einen Algorithmus, der Ihnen dieses Leerheitsproblem löst. Gegeben ein Automat, den Automat stellen wir uns als Graphen vor und die Frage ist, gibt es einen Weg vom Startzustand zu einem der Endzustände? Das ist vielleicht eine Motivation dafür, warum man so Wegeprobleme in Graphen, also Erreichbarkeit, testen will. Und dafür werden Sie in Datenstrukturen oder GL1 auch effiziente Algorithmen kennenlernen. Also das heißt, die Antwort ist, wir testen, ob es in der grafischen Darstellung von dem Automaten einen Weg vom Startzustand zu einem akzeptierenden Zustand gibt. Und eine etwas andere Sichtweise auf Automaten, die Sie in manchen Büchern finden, die manchmal auch ganz praktisch ist, dass wir uns nicht nur den Graphen vorstellen, sondern dass wir uns vorstellen, ein Automat ist eine Maschine, der kriegt als Eingabe dieses Wort, also sagen wir Eingabewort W, besteht aus Buchstaben A1, A2, A3 bis AN und ich habe einen Automat, der dieses Wort so von links nach rechts abarbeitet. Der Automat selber hat einen Lesekopf, der zeigt auf den aktuellen Buchstaben, der verarbeitet wird. Und der kann sich ein bisschen was merken, nämlich das, was in seinem aktuellen Zustand ist. Das heißt, das hier unten ist unser Speicher, der ist endlich groß, nämlich einer von den endlich vielen Zuständen in der Zustandsmenge. Und dann ist es so, dass der Automat fängt im Startzustand an, ganz links in dem Wort. Der liest das Symbol A1, guckt in seiner Überführungsfunktion nach, welchen neuen Zustand nehme ich an, wenn ich in Q0 bin und A1 lese, das ist dann Delta von Q0 A1, geht in den neuen Zustand und geht einen Schritt nach rechts. Und jetzt guckt er, okay, was ist mein aktueller Zustand, was ist das Symbol, das ich lese und was sagt die Überführungsfunktion, in welchen neuen Zustand ich gehen soll. Und er geht in den neuen Zustand und geht einen Schritt nach rechts und so weiter. Und ganz am Ende, nachdem er das letzte Symbol verarbeitet hat, wird geguckt, ob der Zustand akzeptierend ist oder nicht und dann wird das Wort akzeptiert. Das heißt, so einen endlichen Automaten können wir uns auch als eine ganz einfache Maschine vorstellen, die einen begrenzten Speicher hat und so ein Eingabewort von links nach rechts verarbeitet. Das ist alles, was ich Ihnen in der diskreten Modellierung zum Thema reguläre Sprachen und endliche Automaten erzählen werde. Viel mehr dazu werden wir in der GL2-Vorlesung sehen. Da sehen Sie zum Beispiel auch, wie man Automaten minimieren kann und eben auch mehr zu regulären Sprachen und Grammatiken und so weiter. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal 10 Minuten Pause machen und danach gucken wir uns kontextfreie Grammatiken an.